Siegeln, sondern du hast uns die Bibel gegeben, damit wir das verstehen. Und wir wollen das verstehen. Ich bitte dich, dass wir heute wirklich neue Entdeckungen machen können, dein Wort, Herr. Rede du jetzt. Amen. So, wir machen weiter im Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel ist ein langes, ein endloses Kapitel. Ich habe den Eindruck, das hört gar nicht mehr auf. Lukas ist ja eigentlich, sieht das gar nicht so lang aus mit der, ja, so 20 Kapitel, ein paar 20 Kapitel, aber es sind unendlich lange Kapitel und wir sind fast schon ein Jahr unterwegs. Im November werden wir ein Jahr unterwegs sein im Lukas-Evangelium. Haben uns schon durchgekämpft ins Kapitel 9. Ich kenne Gemeinden, die haben 5 Jahre lang daran gearbeitet, aber wir machen einfach mal zwischendrin eine Pause, ja. Machen was anderes. Lass uns das mal noch zeigen. Gut. Wenn wir die Sache hier im Kontext sehen, besonders hier Lukas 9 und eigentlich schon bei 8 angefangen, dann sehen diese Geschichten aus wie so, finde ich, wie so eine Börsenkurse. Börsenkurve. Ja? Moment noch, ja, ich muss ja springen. Gut. Ja? Das kennen wir ja heute, das Auf und Ab. Ja. Das ist übrigens von 2004 noch, das liegt noch ein bisschen zurück, aber die sind heute auch so am Zittern mit dem Auf und Abgehen. Und ich habe so den Eindruck, unsere Geschichten, die wir hier sehen, die sind wirklich wie so eine Art Börsenkurve. Da geht's mal hoch, da geht's mal runter. Ja, ihr erinnert euch, vor 2 Wochen war das, glaube ich, gewesen, oder 3 Wochen, da haben wir gesehen, wie Jesus den Jüngern Vollmacht gibt. Und sendet sie aus mit einem gewaltigen Effekt. Sie heilen Menschen, sie heilen Kranke, dann werden Dämonen ausgetrieben, sie predigen in totaler Vollmacht, also da geht richtig was. Und sie kommen zurück und dann geht es noch höher, ja, wie wieder die erste Dingens da, wie der Goldkurs zur Zeit, ja, da geht es so richtig hoch. Da kommen ganz viele Menschenmassen, heißt es, kommen dazu. Und diese Menschenmassen, die hören vom Evangelium. Ja? Und die wollen, dass er ihr neuer König sei. Also es geht so richtig hoch. Und sie stehen so kurz vor dem Finale, kurz vor der Eröffnung des Reiches Gottes sozusagen. Und plötzlich gibt es den gewaltigen Knick da. Ja? Ihr seht, da geht in der Spitze, fällt es plötzlich runter. Woran liegt es? Es gibt einen Querschläger und das ist Jesus. Ja? Johannes berichtet uns, dass er vor der Menge floh. Nicht nur das, sondern wir haben letzte Woche gehört, er redet plötzlich davon, dass er verworfen wird, dass er umgebracht wird und dann doch wieder auferweckt wird, dass Nachfolge nur möglich ist, wenn man sich selbst verleugnet, dass die Reich-Gottes-Philosophie darin begründet ist, dass man erst sein Leben an Jesus verliert und dann erst dabei ist. Also die Börsenkurse fallen sozusagen, ja. Die Aktien, die gehen in den Keller. Doch kurz darauf steigen die Aktien wieder. Und wir lesen, und das sind wir jetzt in unserem Text, ihr könnt mal aufschlagen, Lukas 9, Vers 28. Kannst du mir mal das normale Mikro geben? Das Ding da drin.
Gut. Oh. Jetzt fangen wir nochmal an. Also wenn wir die Sache im Kontext sehen, dann, ja gut. Lukas 9, Vers 28 lesen wir, es geschah aber etwa 8 Tagen nach diesen Worten. Also die Jünger haben 8 Tage Zeit darüber zu hirnen, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Ja? Warum macht Jesus ihnen eigentlich das ganze Ding kaputt? Ja? Ich meine, es war jetzt wirklich dieser Aufwärtstrend, es konnte wirklich vorwärts gehen. Jesus flieht vor der Menge, will nicht ihr König sein, deshalb ist er doch eigentlich gekommen, oder? Und fängt dann an, diese komischen Geschichten zu erzählen. Und sie haben 8 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Und das heißt hier, es geschah aber nach 8 Tagen, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg. Welcher ist übrigens unbekannt, das kann der Hermon gewesen sein oder der Tabor, um zu beten. Da müsste man jetzt theoretisch auch nochmal anhalten und müsste darüber philosophieren, warum nimmt er nur diesen engen Kreis der Jünger mit? Hat er die lieber gehabt als die anderen? Ich denke, es ist ganz einfach, da gab es auch so eine gewisse Struktur, wie in der Gemeinde auch. Ja. Da gibt es eine Gemeindeleitung, da gibt es Diakone und alles Mögliche. Die sind nicht besser, sondern sie haben verschiedene Verantwortung. Deshalb hat er sie mitgenommen. Außerdem lesen wir hier, um zu beten. Lukas betont das immer wieder neu, dass Jesus betete. Jesus betete ganz viel. Und es wird immer betont, dass er oft betont, dass er allein war mit seinem Vater. Programmiert das mal, speichert das mal im Hinterkopf ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Botschaft heute. So, und während sie da zusammen sind, passiert etwas ganz Ungewöhnliches. Wir haben nämlich den Text heute von der Verklärung Jesu. Furchtbares Wort irgendwie, ja? Verklärung. Wir gucken mal im Englischen, da heißt es Transfiguration. Transfiguration, kann man auch nichts mit anfangen. Und ich habe ein Bild gesucht von der Verklärung Jesu und habe nur diese kitschigen alten Gemälde gefunden. Und ich habe einfach so gedacht, dieses Bild, oder Heidi hat mir das ausgesucht, ja, tolles Bild. Das zeigt einfach nur Helligkeit, ja. Und darum geht es. Wir lesen jetzt hier weiter in Vers 29. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichtes. Matthäus 17, Vers 2 berichtet uns, es leuchtete wie die Sonne. Deshalb haben wir dieses helle Bild hier genommen. Und sein Gewand wurde weiß, strahlend. An einer anderen Stelle heißt es glänzend. Deshalb Transfiguration, Umwandlung. Ja? Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm und es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Mann, das muss was gewesen sein. Das ist eigentlich eines der Highlights im Lukas-Evangelium, was wir hier sehen. Und eigentlich müsste man hier echt anhalten und mindestens drei Predigten drüber halten, was hier passiert. Aber wir machen das nicht, ja. Ich möchte nur an der Stelle sagen, was wir hier sehen, hier vereinen sich sozusagen Gottheit und Menschheit Jesu. Jesus ist ja Gott, der ganz Mensch wurde und auf der Erde lebte. Und hier bekommen diese vier Jünger einen Einblick in die Herrlichkeit Gottes. Sie sehen Jesus, wie er sich verwandelt und eine unfassbar, eine ganz unwahrscheinlich mächtige Geschichte spielt sich hier ab. Es muss total schön gewesen sein. Vergleichen kann man das vielleicht mit Jesaja 6. Wer das von euch schon mal gelesen hat, lest das mal zu Hause nach, wo der Prophet Jesaja Gott in seiner Herrlichkeit sieht. Und dort geht er ins Detail und beschreibt Dinge. Ich persönlich glaube, dass auch Jesaja dort Jesus sieht, die zweite Person der Gottheit. Denn wir wissen, dass Gott, Elohim, Mehrzahl heißt das im Hebräischen, dass er bereits am Anfang schon mit dabei war. Er hat die Erde mit geschaffen. Am Anfang war das Wort. Merkt ihr, da könnte man wirklich bis in die tiefsten Tiefen reingehen. Und er ist nicht nur alleine, sondern die Creme de la Creme der Geschichte ist um ihn herum. Mose und Elia. Das waren so die höchsten Tiere gewesen, oder die höchsten Leute gewesen, die von denen man geredet hat in der Vergangenheit. Mose, der große Mose. Mose auch hier als Repräsentant für das Gesetz Gottes, oder das Alte Testament, ja, die fünf Bücher Mose, und Elia als Repräsentant für die Propheten. Auch das ganz wichtig. Und dazu kommt eigentlich, dass es an einer anderen Stelle heißt, dass das ganze Alte Testament, besonders Jesus berichtet später auch von Mose und Elia, Zeugen von ihm. Also das Alte Testament, deshalb lehren wir auch das Alte Testament, ist extrem wichtig. Wir haben ja eine Einheit. Es gibt eigentlich kein Altes und Neues Testament in dem Sinn, dass wir da einen Schnitt durchmachen oder überhaupt neue Testamente nur verkaufen. Ja? Das gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Und hier stehen sie in dieser ganzen Herrlichkeit. Nun, die Jünger kriegen das leider nicht ganz alles mit. Ja? Denn sie sind schlicht und ergreifend am Pennen. Die sind am Schlafen, also am Anfang. Ja. Die sind auf diesen hohen Berg, sagen wir mal, es war der Hermon, teilweise war er schneebedeckt, sind sie hochgekraxelt und sie waren einfach müde. Und während Jesus betet, schlafen sie ein. So dieses Menschliche, ja. Das heißt im Vers 32, Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Und wachen sie natürlich auf. Da kann niemand Also du kannst den tiefsten Schlaf haben, ja. Ich wach schon auf, wenn eine Mücke irgendwo an meinem Kopf vorbeifliegt. Aber die waren wirklich tief am Schlafen. Aber das, was da passiert, ja, heißt es, Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und sie waren total sprachlos. Außer Petrus. Ja. Merkt ihr? Irgendwie finde ich ihn cool, ja, den Petrus. Der ist so wie wir, ja. Waren wirklich sprachlos. Und es geschah, Vers 33, und es geschah, als sie von ihm schieden, also so langsam merken sie, ja, das Ganze fadet so ein bisschen jetzt weg, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Stimmt, Petrus. Das ist gut, oder? Nun lass uns drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Cool. Gute Idee. Ja. Nun, Petrus wusste öfters nicht, was er sagte. Ja, er hat meistens oft geredet, bevor er das Hirn eingeschaltet hat. Ja, ist manchmal ein bisschen verhängnisvoll. Petrus ist da so in manches Fettnäpfchen reingetreten. Und das steht auch hier. Ja. Lukas berichtet das auch nochmal und er wusste nicht, was er sagte. Okay, warum erzählt der Kerl das mit diesen drei Hütten? Er benutzt übrigens das gleiche Wort für Hütte, das auch für Stiftshütte benutzt wird. Stiftshütte war das Heiligtum Gottes. Ihr erinnert euch, im Alten Testament gab es dieses Zelt, wo die Bundeslade drin stand, das Zelt der Begegnung. Und Petrus hat hier die grandiose Idee, dass er hier diese Hütten hinbaut. Ich meine, er ist sehr selbstlos. Er will noch nicht mal eine Hütte für sich. Ja? Er will nur eine Hütte für diese drei Leute, diese drei göttlichen Wesen. Ja? Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten ähnlichen Unsinn verzapft. Man muss sich das mal vielleicht mal im ganz Praktischen so ausmalen. Warst du schon mal an einem ganz, ganz schönen Ort gewesen, wo es so richtig schön ist und du würdest am liebsten die Zeit anhalten? Ja? Oder du hast ein total schönes Erlebnis und du würdest am liebsten, dass dieses Erlebnis nicht vorbeigeht, vielleicht so dein erstes Date oder was auch immer, ja, und du fühlst dich wie im Himmel und du würdest das gerne anhalten. Im Urlaub versucht man das, ja, indem man die Momente greift mit der Kamera oder so, ja, man fotografiert die Sachen. Das Blöde ist nur, du guckst dir die Bilder zu Hause an, die geben das irgendwie gar nicht mehr wieder, ja. Du willst den Leuten was, oh, hier musst du mal gucken. Ey, das war ein Panorama, ja. Und dann siehst du einfach so ein Bild mit Bergen drauf, ja. Und der andere steht dabei und kann da überhaupt nichts mit anfangen. Das sind nur Berge. Ich habe auch echt schon an manchen Stellen überhaupt nicht mehr die Kamera ausgepackt. Denn als Kameramann, ja, oder die Fotografen haben ja dieses Problem, die sind immer fixiert. Das muss ich jetzt fotografieren, ja. Und sie bekommen die Situation gar nicht mit. Nun, Petrus möchte diesen Moment sozusagen einfrieren. Und deshalb sagt er, lasst uns Hütten bauen. Hier will ich bleiben. Ja? Das ist das Beste, was uns jemals passieren kann. Und die Sorgen da unten im Tal, die Nöte. Ja, sogar die eigenen Freunde, er vergisst seine eigene Frau und seine eigenen Kinder. Er war ja verheiratet. Ja? Überlegt euch das mal. Sagt er, Alles vergessen. Er sieht nur diesen Moment und will nur noch da bleiben. Und ich meine, ich finde das ein Stück weit auch legitim, diese Geschichte. Okay, aber während er diese Weisheiten von sich gibt, heißt es weiter im Vers 34, als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Also während er diesen Moment festhalten will, fällt sozusagen der Vorhang. Ja? Szenenwechsel. Man kann sagen, eigentlich schlagartig, und das heißt, sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkam. Und das war jetzt keine gewöhnliche Wolke. Viele Theologen sagen, man kann diese Wolke auch als die Schikaina bezeichnen, die im Alten Testament die Wolke Gottes war. Wenn Gott kam, dann kam er oft in Form einer Wolke. Ja? Auch das war Herrlichkeit Gottes. Aber sie haben es nicht so wahrgenommen. Es war eher eine Furcht, vielleicht auch eine Ehrfurcht, denn aus dieser Wolke kommt diese Stimme. im Vers 35. Und plötzlich, kann man sagen, ja, und plötzlich geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Stille. Und sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen haben. Schauen wir nochmal zurück auf die Börsenkurse am Anfang. Auch hier wieder, ja. Sie kommen auf diesen Berg, im wahrsten Sinne des Wortes, sie gehen hoch und dort haben sie diese Erscheinung Gottes. Also hier steigt der Kurs nochmal richtig ins Unermessliche, ja, zum Zenit richtig hoch. Und plötzlich verschwindet diese Herrlichkeit, also nichts mit Hütten und Dableiben und bleibende Herrlichkeit, sondern die Szene wechselt, es kommt diese eher dunkle Wolke und Jesus steht allein mit ihnen da. Und diese Stimme natürlich. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist jetzt der Kurs wieder gefallen oder ist er oben geblieben? Ja? Versteht ihr? Plötzlich nichts mehr von Herrlichkeit und Glanz und Glory und dieses warme Gefühl und alles, ja, sondern diese dunkle Wolke, diese Stimme und plötzlich alles weg und Jesus steht wieder allein mit seinen vier Leuten wie vorher. Was will uns das sagen? Ich habe zwei Punkte. Der eine Punkt ist eigentlich eine Wiederholung habe ich ihn jetzt? Nee, da kommt jetzt eigentlich noch was rein, aber das ist nicht da, macht nichts. Das erste ist eigentlich so eine Wiederholung von letzten Mal. Wir haben letztes Mal gesagt, Gottes Reich ist unsichtbar unter uns. Was Petrus und die Jünger hier sehen, ist ein Einblick in die sichtbare Wirklichkeit des Reiches Gottes. Ja? Und was sie dort sichtbar sehen, das ist eigentlich immer da, nur nicht sichtbar für sie da. Diese Herrlichkeit, die sie sehen, ist eigentlich ein Einblick in das, was Realität schon angebrochen war unter ihnen, aber sie sahen nur diesen armen Wanderprediger, ja, der sicherlich nicht in diesem weißen Gewand da stand und Heiligenschein, sondern er war einer von ihnen. Und hier im Moment ändert sich das. Und ich glaube wirklich, nachdem diese vier Jungs mit runtergekommen sind ins Tal, waren sie nicht mehr die gleichen, ja. Sie haben auch Jesus mit anderen Augen gesehen. Glaube ich, bin ich absolut von überzeugt. Und diese sichtbare Herrlichkeit Gottes, die ist immer da. Das ist das Geheimnis dieses Reiches Gottes. Wenn wir sagen, wir leben eigentlich im angebrochenen Reich Gottes jetzt, ist diese Herrlichkeit, von der die Rede hier war, ist da. Nur nicht sichtbar für uns. Schon im Alten Testament, da gibt es eine Geschichte, da war der Prophet Elisa, also nicht Elia, sondern Elisa, er wurde von den Aramäern gejagt und versteckte sich in einer Stadt. Und diese Stadt wurde von den Aramäern belagert und sein Knecht hat totale Panik gehabt und sagt, boah, die machen uns platt, ja. Die werden die Mauern niederreißen, die werden uns einnehmen, die werden uns kaputt machen. Ihr könnt das nachlesen im 2. König, Kapitel 6. Und dann sagt Elia zu seinem Knecht, weißt du, das siehst du jetzt nicht, aber die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und dann betet er und dann sagt er zu Gott, Gott, öffne diesen Knecht die Augen. Da heißt es im Vers 17, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Hammer, das ist der absolute Hammer. Ich bin überzeugt davon, dass die gleiche Realität heute auch da ist. Zum Beispiel heißt es im Hebräer 8, Vers 14, Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das heißt, es gibt eine Riesenschar von Engeln um uns herum. Du kannst mich für verrückt halten, aber es ist tatsächlich so. Und das ist Reich Gottes. Und deshalb, wenn wir über dieses Thema Vollmacht schon dreimal gesprochen haben, das ist nicht irgend so ein philosophisches Thema, sondern es ist tatsächlich so, was nämlich jetzt der absolute Hammer ist, nicht unbedingt die Engel um uns herum, sondern der absolute Hammer ist, dass es möglich ist, dass Gott in mir und dir wohnt. Ja? Wenn wir Jesus einladen, wir können Jesus einladen in unser Leben hinein, indem wir, wir haben das eben gesungen, dass er uns Schuld wegnimmt, dass wir kapitulieren von ihm. Er kommt in unser Leben und die Herrlichkeit Gottes wohnt dann in uns. Jesus wohnt in uns, der Heilige Geist ist in uns. Das heißt, wir haben ein Teil dieser Herrlichkeit in uns drin. Und deshalb darf ich mutig meinen Weg gehen. Und darum darf ich diese Dinge in Anspruch nehmen, wenn ich mit Jesus lebe. Ja? Und deswegen haben wir auch darüber gesprochen. Deshalb darf ich erwarten, dass Gott mir Sieg schenkt. Darum darf ich erwarten, wenn ich für Kranke bete, dass sie gesund werden. Was nicht heißt, dass Gott nicht souverän ist. Versteht ihr? Aber das bedeutet, ich darf diesen Weg gehen und muss keine Angst haben. Und das ist Tatsache und in dieser Tatsache dürfen wir leben. Und ich habe euch hier einen Text mitgebracht aus dem Hebräer 11. Ich habe letzte Woche in meiner stillen Zeit Hebräer 11 gelesen. Stille Zeit ist ja auch so ein komisches Wort. Oder? Aber ich habe Hebräer 11 gelesen. Und da ist die Rede von den ganzen Glaubenshelden. Und da heißt es zum Beispiel, was diese Menschen alles fertiggebracht haben. Und es waren wirklich einfache Menschen. Es waren nicht Superman und Spider-Man und Batman und wie die alle heißen. Ja? Sondern, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber schaut euch das mal an, was diese Leute in Hebräer 11, Vers 33, was da alles passiert ist. Ich lese noch mal ein paar Stichworte. Sie hielten Löwen das Maul zu, ja, blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, entkamen dem tödlichen Schwert. Gott gab ihnen Kraft. Sie waren Helden im Kampf, schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil sie Gott wieder lebendig machte. Das ist so kraftvoll. Und das steht halt eben nicht im Alten Testament für eine andere Zeit, sondern das steht im Hebräer. Und da ist die Rede von uns. Wir werden da gleich drauf eingehen. Das ist die eine Seite, was uns dieser Text lehren will. Dieser Text will uns lehren, hinter dem, was du hier siehst, hier in diesem dunklen Raum drin, ja, hierhinter verbirgt sich eine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit Gottes ist da. Mit dieser Herrlichkeit Gottes darfst du rechnen und darfst mit dieser Herrlichkeit Gottes operieren. Aber pass auf, es gehört noch eine weitere Lektion da rein und das ist eigentlich die wichtigste, ich will nicht sagen die wichtigste, eine weitere wichtige Lektion für dich und für mich. Erinnert euch daran, dass Petrus im letzten Text, den wir uns angeschaut haben, hat er dieses großartige Bekenntnis von sich gegeben und sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und hier am Berg, das ist ja nicht blöd an sich, was er da macht, ja, dass er sagt, und jetzt wird es Zeit, dass sich dieser Sohn Gottes manifestiert und dass wir das hier festhalten und einfrieren und dass wir hier was tun, was machen. Ja. Aber wenn Petrus das bekannt hat, ich wage ihn zu unterstellen, und das können wir auch aus dem Kontext, könnten wir das jetzt viele Dinge rausnehmen. Und das ist mit auch ein Grund, warum Petrus in viele Fettnäpfchen reingetreten ist. Ich behaupte, dass es ihm halt letztendlich nicht nur um dieses Bekenntnis ging. Du bist Christus und ich bin bereit, alles hinzugeben für dich. Sondern, dass es ihm letztendlich in großen Teilen noch um sich selbst ging. Genauso mit den Jüngern. Und mir ist hier was aufgegangen, das ist mir eigentlich so noch nie die Jahre zuvor aufgegangen. Und warum wir dieses Auf und Ab haben hier. Ja, dieses Auf und Ab. Sie kommen vom Berg runter, da gibt es wieder eine Heilung. Wow, klasse. Dann heißt es plötzlich, aber die Jünger kapierten nichts. Ja. Danach heißt es wieder, sie stritten sich darüber, wer von ihnen der Größte ist. Also sie haben schon Ministerposten verteilt, ja. Petrus hat sich übrigens nicht den Titel des Papstes gegeben, ja, sondern den hat Jesus vorbehalten. Aber das geht immer weiter so. Warum? Ich glaube, Jesus hat seinen Jüngern, das war eine ganz wichtige Lektion, Jesus wollte seinen Jüngern klar machen, worum es wirklich geht. Und er wollte ihnen auch einen Spiegel vor Augen halten, wo sie stehen. Und tatsächlich, ein halbes Jahr später, als Jesus gefoltert wird, war keiner mehr von den Jungs dabei gewesen. Das konnten sie nicht mitertragen. Das ging ihnen zu weit. Sie haben dann eine völlig andere Vorstellung gehabt von dem, was Jesus tat. Und ich glaube auch, durch dieses Evangelium, durch dieses Auf und Ab will Gott auch uns was zeigen. Da steckt eine extrem wichtige Lektion drin, und das komprimiert sich eigentlich, dieser Höhepunkt, das komprimiert sich in dieser Geschichte von der Verklärung. Wir haben hier auf der einen Seite diese Herrlichkeit, Begeisterung, oh, umwerfend, ja. Hier will ich bleiben. Und plötzlich geht diese, wie beim Skype, habt ihr Skype? Wenn man Skype abschaltet, geht das, ja. Ich muss jedes Mal denken, als ich das so sehe, ja, da kommt diese Wolke, ja. Das geht einfach, ja, weg, nichts mehr. Du bist mitten in einem Gespräch mit einer wichtigen Person, ja, mit einer Freundin oder keine Ahnung, ja, du bist mittendrin im Gespräch, bricht zusammen, keine Verbindung mehr, sorry. Und so ist es so ein bisschen hier in dieser Geschichte drin, und da kommt nur noch diese Stimme, das ist mein auserwählter Sohn, das reicht euch, ihr braucht nicht mehr. Was bleibt da noch übrig? Als ob Gott Petrus oder Jesus will Petrus fragen, Petrus, worauf, auf was gründet sich dein Glaube? Oder aus was besteht dein Christsein? Was hält dich hier? Oder das Thema von heute, wie glauben wir? Wie glauben wir? Wie sieht unser Glaubensinhalt aus? Jetzt denken wir nochmal an Luther, ja? Wir haben letzte Woche einen Teil, einen kleinen Teil aus seinem Katechismus zum ersten Gebot vorgelesen, und wo er zu dem Gebot schreibt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich sagte, mir sind Kronleuchter aufgegangen. Und nicht nur Licht aufgegangen, sondern Kronleuchter sind mir aufgegangen, als ich das gelesen habe. Denn Luther schreibt, ich lese es nochmal vor, wer darauf vertraut und trotzet, dass er große Gelehrsamkeit, Klugheit, Gewalt, Gunst, und da habe ich einfach gesagt, das kann auch Anerkennung bedeuten, Verwandtschaft, das kann Freunde bedeuten, Ehre kann Geld bedeuten und sonstige Sachen. Wer darauf vertraut, dass er das hat, der hat auch einen Gott, aber nicht diesen rechten, einzigen Gott. So verstehst du nun leicht, was und wie viel das Gebot fordert, nämlich das ganze Herz des Menschen und alle Zuversicht auf Gott. Und dann sagt er, auf Gott alleine und niemand anders auszurichten. Es ist ähnlich wie diese Geschichte hier. Licht aus, Herrlichkeit weg, das ist mein auserwählter Sohn. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, und das wird jetzt so ein bisschen provozieren. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns mal provozieren lassen. Ich stelle mich auch mit darunter, ja. Wir sitzen hier alle in einem Boot. Ich glaube, und das ist ein Stück weit auch die Message, die hier drin steckt, die Gott uns sagen will, vielleicht besonders in unserer Zeit, dass in weiten Teilen unser Herz halt eben nicht an Jesus hanget, wie Luther das ausdrückt, sondern an dem ganzen Drum und Dran und letztendlich an unserem Egoismus. Luthers größte Feinde lagen nicht in den bösen Heiden, sondern Luthers größte Feinde lagen in der eigenen Religion. Und dagegen kämpft er an. Und das nimmt er aufs Korn. Und diese Dinge spricht er an. Und das bringt er immer wieder aufs Parkett. Ja? Worum geht es uns eigentlich? Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit befasst, aber wir schimpfen ja immer so über diesen ganzen Bildersturm, ja? Oh, da wurden die schönen Gemälde überstrichen und diese ganzen Sachen. Aber vielleicht liegt da drin auch etwas, dass diese Reformatoren gemerkt haben, unsere Aufmerksamkeit liegt halt eben nicht mehr allein auf Jesus, sondern auf der schönen Kirche, kann man hier nicht sagen, ja? Wir brauchen hier keinen Bildersturm zu machen. Auf der schönen Kirche, auf der schönen Robe, ja. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Hier sind Profis unter euch, die wissen das besser. Ich habe mal gehört, dass das auch mit ein Grund ist, warum Pfarrern halt eben diese schwarze Robe anhaben. Ja, damit die Aufmerksamkeit halt nicht auf den Klamotten, auf den Prunk, auf den ganzen Sachen liegen, sondern auf Jesus. Vom Ursache her finde ich das gut. Ich habe mir auch überlegt, ob ich schwarze Robe anlege. Ja. Ich meine, ich habe ja wenigstens schon mal keine Krawatte an, ja. Aber gut, aber sei mal alles dahingestellt. Letzte Woche bekam ich eine Rückmeldung aus der Predigt. Ich halte es aber anonym, ja. Also ich bekam eine Rückmeldung zu der Predigt, die lautete so: Spätestens seit unseren Erlebnissen wissen wir, dass Glaube tiefer graben muss, wenn er etwas taugen soll. Und dass Gott viel mehr für uns bereithält, als nur unsere dämlichen, egoistischen Wünsche zu erfüllen. Boah, fand ich hammermäßig. So, und jetzt will ich mal mit euch einfach durch unseren Sixpack durchgehen. Ihr kennt unser Sixpack. Also die Neuen kennen ihn noch nicht. Das sind so uns das Wichtigste. Wird gerade ein Connect-Kurs gesagt. Bibel, Gebet, Heiligung, Heiliger Geist, Gemeinschaft, Evangelisation. Und ich anhand von dem Sixpack möchte ich so ein paar Stichworte sagen. Und das ist jetzt wirklich unausgewogen, ja? Bitte hängt mich daran nicht auf. Das ist jetzt unausgewogen. Aber ich möchte da mal provozieren. Die Bibel ist nicht dazu da, dass du Verse aus dem Kontext reißest, um deine Religiosität und Lebensphilosophie zu untermauern. Das ist eine Aussage. Die Bibel ist nicht dazu da, einfach was rauszunehmen, was brauche ich heute. Viele Predigten sind auch so. Es wird ein Thema genommen und man sucht sich so diese Dinge raus, die einem dann dienen. Auch das Gebet, wenn man das Gebet nimmt, das Gebet ist nicht dazu da, um dein Gewissen zu beruhigen. Oh, ich habe auch schon gebetet. Ich habe eben gesagt, stille Zeit, ja. Ich mache jeden Tag 15 Minuten stille Zeit. Das Gebet ist nicht dafür da, dein Gewissen zu beruhigen. Das Gebet ist auch nicht dazu da, um deine Wünsche zu erfüllen. Und das Gebet ist schon gar kein Selbstgespräch, um zur inneren Ruhe zu gelangen oder so irgendwas, ja. Und der Heilige Geist ist nicht deine Ladestation, ja. Wir kennen ja alle Ladestationen. Wenn der Handy leer ist, muss ich dranhängen, dann ist wieder voll. Und der Heilige Geist ist auch kein Ecstasy-Getränk. Und der Heilige Geist ist auch nicht dafür verantwortlich, dass du happy bist. Ja? Und die Gemeinde, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen krass, wenn ich das sage, aber die Gemeinde ist keine Spielwiese, damit du dich in deinen Gaben entfalten kannst, damit du Erfüllung für dein Leben findest. Und die Gemeinde ist auch nicht verpflichtet, dir Anerkennung zu geben. Dafür ist die Gemeinde nicht da. Das ist vielleicht, da gibt es andere soziale Einrichtungen, aber dafür ist die Gemeinde nicht da. Das ist ein Irrtum. Wir versuchen das. Ich möchte das auch. Ich möchte gern Leute ermutigen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Ja? So, und wenn ihr mir das nicht gibt, bin ich weg von hier. Suche ich mir einen Laden, wo ich es besser habe. Oder beim Thema Gebet, ja? Okay, ich möchte irgendwo hin, wo der Worship so gut ist, dass ich so in die Gegenwart Gottes komme. Aber was ist denn Gegenwart Gottes? Heißt Gegenwart Gottes, wenn ich einfach ein gutes Gefühl habe? Ist das Gegenwart Gottes? Oh, ich habe den Eindruck, der Heilige Geist ist hier. Ja? Da ist so ein richtiger Downbeat da. Ja? Ich merke das irgendwie, spüre das. Ich kann da richtig mitgehen. Und der kritischste, der schwierigste Punkt, das geheiligte Leben, wir sprechen über Heiligung, aber das ist eine harte Nuss. Und ich glaube, da müssen wir noch einige Zeit dran knabbern. Ja? Geheiligtes Leben, sprich moralisch gut zu sein, ist nie und nimmer ein Beweis dazu, dass du besser bist als irgend so ein Vollheide da draußen. Das ist ein krasser Punkt. Und da bin ich echt im Moment dran am Arbeiten. Wir sind ja alle sehr stark geprägt. Viele von uns sind pietistisch geprägt, ich auch, ja. Und da galt es immer, ein wirklich gutes Leben zu führen. Und da gab es so gewisse Dinge, die man macht und die man nicht macht. Wir durften zum Beispiel nie, mein Vater wollte immer einen Daimler kaufen, ja. Aber bei uns, ob ihr es glaubt oder nicht, darf man hier gar nicht sagen, bei uns war es verpönt, einen Mercedes zu fahren. Da oben, wo ich herkam. Das durfte nur einer, der mal mindestens eine kleine Firma hat. Mein Vater wollte sein Leben lang gern einen Daimler fahren. Meine Mutter hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Was werden die Leute denken? Ja? Wir hatten einen Ältesten in der Gemeinde, der fuhr immer ein Opel-Rekord, dunkelblau, metallic. Immer das neueste Modell, damit es nicht so ausfällt. Immer dunkelblau, ja? Damit niemand sagen kann, er hat immer ein neues Auto. Und dann gab es plötzlich keinen Rekord mehr, sondern nur eine Omega. Da hat er ein großes Glaubensproblem gehabt, ja? Was mache ich jetzt? Das wird jetzt auffallen. Er hat einen dunkelblauen Omega gekauft und fährt ihn bis heute. Immer ein neuestes Modell. Aber wisst ihr, das sind so Dinge, warum machen wir so einen Blödsinn? Warum machen wir so einen Quatsch? Und ich bin da total von geprägt. Das ist das ist schlimm. Das ist eine falsche Religiosität. Und die gilt es von uns zu schütteln. Ja? Wir können jetzt auch weiter sagen, Jesus ist nicht die Putzfrau, die immer wieder alles reine macht. Und Gott ist nicht dein Diener, der dir alles gibt, was du meinst zu bekommen, um glücklich zu werden. Das sind diese Punkte. Und wenn wir noch weitergehen, hier im Gottesdienst, dieser Gottesdienst, wenn dieser Gottesdienst, wenn diese Predigt, wenn dieser Worship, wenn die Gespräche draußen nur ein Teil von deiner Religiosität sind oder von meiner Religiosität sind, dann wäre es wirklich besser gewesen, wir wären im Bett liegen geblieben. Und da hätten wir wenigstens was für unseren Körper gemacht. Hätten ihm Schlaf gegönnt. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir unsere Frömmigkeit hinterfragen. Das ist extrem wichtig. Ich frage mich sogar wirklich, ob Christen das Recht haben, sich so als so viel besser hinzustellen, als die da draußen. Es hat mir echt mal einen Schlag gegeben, wo ich mal im Rahmen von EE auf der Straße war und habe mit Leuten gesprochen und da sagt mir diese Person, ja, ich habe so einen Eindruck, ihr meint, ihr seid besser wie wir. Ja? Weil wir haben ihnen ja versucht klarzumachen, dass sie Sünder sind. Oder ja, sie sind alle Sünder. Aber merkt ihr, da merkst du plötzlich, boah, das ist ja ein Ding, ja. Und wir sind kein Deut besser. Während die Welt da draußen ihre Götzen hat in Geld, im Sex, in Macht und in Abhängigkeit drin sind, glaube ich, dass wir als fromme Gesellschaft ein Riesenproblem haben. Wir haben unsere Götzen in eigenen Reihen. Wir beten manchmal unsere Frömmigkeit an. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Merkt ihr, das kann so fromm rüberkommen. Ich war schon in Kreisen drin gewesen, da hat es mich im wahrsten Sinne angekotzt, mit diesen Leuten zusammen in einem Raum drin zu sein. Die haben eine Frömmigkeit mir zum Ausdruck gebracht. Die haben mir zum Ausdruck gebracht, du bist nicht richtig dabei. Ja? In der Art und Weise, wie sie sprachen und alles. Und ich glaube, wir müssen uns total in Frage stellen lassen. Wir haben eben, ich fand den Worship total klasse, die Lieder, die das Team ausgesucht hat. Diese Lieder, das war sicherlich der Heilige Geist, der das geführt hat. Diese ganzen Lieder gingen in diese eine Richtung. Highlight, when the music fades. Jetzt könnte ich wieder die Geschichte erzählen, die ich schon 10-mal erzählt habe, erzähle ich aber nicht, wie das Lied entstanden ist. Aber das Highlight da drin, zu sehen, hey, das muss alles weg. Das muss weg. Was macht meine Frömmigkeit aus? Und ich glaube, dass wenn Luther, als Luther dieses erste Kapitel oder zum Katechismus geschrieben hat, zu diesem Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat er halt eben nicht an irgendwelche Steingötzen geglaubt, die irgendwelche Wilden anbeten, und er hat auch nicht an Dinge gedacht, die die böse Welt da tut, sondern er hat in erster Linie an die ganzen frommen Geschichten gedacht in seiner Zeit. Das hat ihn umgetrieben. Und die Frage ist, was sind unsere frommen Götzen? Überlegt euch das mal, das ist doch krass, oder? Selbst geheiligtes Leben, Heiligung, moralische Werte können zum Götzen erhoben werden. Und dass ich plötzlich diese Dinge anbete und nicht mehr Jesus. Die Jünger, die konnten das erkennen, an dem, jedes Mal, wenn Jesus diese Sachen sagte, ihr müsst euch selbst verleugnen, euer Kreuz auf euch nehmen, und sie haben es nicht kapiert. Sie konnten es erkennen an diesen sogenannten schwankenden Kursen. Ja? Hätten sie die richtige Basis gehabt, hätten sie gewusst, um was es ging, hätten sie einen anderen Ansatz gehabt. Aber sie waren noch nicht da. Sie waren noch nicht da. Und sie sehen dann irgendwann ihren Meister, den sie nicht, vielleicht gar nicht so als Herrn angebetet haben, sondern vielleicht eher vergöttert haben als ihren König, der kommt und der ihnen das gibt, was sie wollen, der ihnen Position gibt und der ihnen Anerkennung gibt, der ihnen das alles gibt. Ja? Plötzlich sehen sie ihn, wie er da am Kreuz hängt, und alles weg. Und Jesus kommt zu ihnen und erklärt ihnen das nochmal alles im Detail, als er von den Toten auferstanden ist. Ja? Wenn dein Glaube echt ist, dann wirst du nicht nur He gives and takes away singen, sondern du wirst es leben können. Kennst du das Lied? Das ist ein Hammerlied, ein Hammertext. Ich habe das einmal gehört auf einem Rockkonzert, da hat es einer gesungen und mir ist fast schlecht geworden, wie der Typ das Lied gesungen hat. Ja? Da vorne gestanden, He gives and takes away, yes, alle. Ja? Und ich hatte den Eindruck, er kapiert gar nicht, worum es geht. Ey, weißt du, was das bedeutet, was wir da singen? Ey, wenn mir alles weggenommen wird Aber es ist alles egal. Hauptsache, ich habe Jesus. Ja? Hauptsache, ich habe Jesus. Ich habe euch eben diesen wunderschönen Text gelesen, Hebräer 11 von den Glaubenshelden. Und als ich das letzte Woche gelesen habe, während ich hier am Vorbereiten war, während all diese Gedanken kamen, lese ich weiter und dann heißt es mitten im Satz, wo es heißt, und Frauen haben ihre Männer zurückbekommen, ja, oder haben Menschen zurückbekommen, die von den Toten auferweckt wurden und so weiter. Und dann heißt es mitten im Satz weiter, das ist übrigens die NGÜ, da heißt es, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Das heißt, das Herz an Gott hangen. Und ich sage euch ehrlich, Mensch, könnte ich das? Und das hat mich so ins Gebet getrieben. Ich habe gesagt, Mensch, Herr, zerbrich all diesen Müll, der nicht echt ist. Ich will nicht irgendwann an der Stelle sein und aufwachen und denken, dass da ist so viel äußere Dinge, das ist so viel Götzendienst, das ist so viel Religiosität, aber nicht das Wahre. Ja? Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Das ist eine Perspektive, oder? Das bedeutet, okay, ich kann sterben, ich habe ja da was im Himmel. Glauben wir an ein Leben nach dem Tod? Glauben wir, dass es weitergeht? Glauben wir, dass es die bessere Wahl ist als das Leben auf der Erde? Ich muss mir die Frage selbst stellen. Das kann auch bedeuten, wenn Jesus sagt, wer sein Leben verliert um Jesu willen, wird es gewinnen. Letzte Woche hat die Welt einen tragischen Verlust erlebt. Ja? Der Apple-Gründer Steve Jobs ist gestorben. Und ich habe in dem Zusammenhang einen Auszug aus seiner Rede gelesen von 2005. Er war ja mal sehr, sehr krank gewesen und kam wieder zu Kräften. Eine wirklich unwahrscheinlich erstaunliche Person. Ich meine, man kann von Apple denken, was man will. Ja? Die einen sind Fans, ich weiß nicht, hier gehen auch die Meinung komplett auseinander. Ja? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es war ein Visionär gewesen. Ja? Und dieser hat eine ganz bewegende Rede gehalten und er sagt Folgendes. Niemand will sterben. Nicht mal die Leute, die in den Himmel wollen dafür sterben. Eure Zeit ist begrenzt, darum verschwendet sie nicht. Er hat recht, niemand will sterben. Niemand will sterben. Und er hat auch recht, dass unsere Zeit begrenzt ist, verschwendet sie nicht. Das ist eine ganz starke Aussage, besonders für uns Christen. Unsere Zeit ist begrenzt. Wie viele Jährchen haben wir noch? Ey, ich bin schon, wie viel? 46? 46? Ich zähle nicht mehr. Ja, aber du denkst, okay, was habe ich bis jetzt mit meinem Leben gemacht? Die Zeit ist begrenzt. Und dieser Mann hat viel investiert. Und er hat weitergemacht. Er hat aber auch recht, und das ist krass, er hat auch recht, viele Leute, die in den Himmel wollen, sprich Christen, würden nicht dafür sterben wollen. Er hat recht, das ist seine Beobachtung gewesen. Deshalb war er auch kein überzeugter Christ, deswegen hat er sich nach anderen Dingen ausgestreckt. Ja? Was wäre gewesen, wenn ihm ein Christ über den Weg gelaufen wäre, vielleicht in dieser Zeit, wo es ihm richtig dreckig ging. Ein Christ, der nicht so nur ein Frommer mit frommen Sprüchen, mit irgendwelchen moralischen, moralapostelmäßig ist, sondern ein Christ, der das lebt, der das zum Ausdruck bringt, ja? Und ich bin bereit dafür zu sterben. Vielleicht hätte sich sein Leben verändert. Ist das nicht tragisch? Vielleicht hätte er eine völlig neue Vision bekommen, die ihm über den Tod hinaus geholfen hätte. Aber wir können den Unterschied machen. Wir sitzen hier, wir können den Unterschied machen. Und es beginnt tatsächlich hier in diesen Basic-Lektionen, die Jesus seinen Jüngern gibt. Wo das Licht geht aus, Jesus steht noch da und Gott macht ihnen deutlich, das ist das, was ihr benötigt. Achtung, pass auf. Nimm das mal mit ins Gebet. Ich mache das auch, wirklich. Ich sage Gott, ich möchte jetzt wirklich mal, dass du den Schalter umlegst und ich will mal wissen, was bleibt noch übrig? Was bleibt noch übrig in meinem Christsein, was wirklich Substanz hat? Wie viel Fassade ist da? Das heißt ja dann noch weiter, gehe ich nur ganz kurz darauf ein, was da noch andere alles erlebt haben. Einige mussten sich verspotten lassen, auspeitschen lassen, gefesselt, Gefängnis steht da. Sie wurden zersägt, mit Schwert hingerichtet, heimatlos zogen sie umher, in Schafs- und Ziegenfällen gehüllt und so weiter. Steht auch alles in diesen Dingen drin. Also merkt ihr, es ist beides. Es ist einmal die Herrlichkeit, die wir erleben, die wir in Anspruch nehmen, den Sieg, in dem wir vorwärts gehen, aber es ist auch das andere. Und deshalb heißt es dann in den folgenden Kapitel im Hebräer 12, Vers 1, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist nicht nur möglich, die guten Zeiten zu erleben. Das kann jeder. Das sagt jeder. Kann ich auch. Ja, da brauche ich keinen Gott zu. Aber der Punkt ist, mit Jesus ist es möglich, die Höhen zu erleben, im Sieg zu leben. Und da möchte ich drin leben. Ich möchte euch ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, ich habe das eben in praktisch gesagt, das im Gebet zu beanspruchen, für dich beten zu lassen und wirklich zu erwarten, dass Gott Großes mit deinem Leben vorhat und dass er Dinge bewältigen kann. Aber es ist auch möglich, diese negativen Dinge zu erleben, dass wir durch diesen Kampf durchkommen. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Das ist sozusagen auch die Anwendung von dem Ganzen, ja. Und es heißt weiter, deshalb wollen auch wir, wie die Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und hier habe ich immer an Sünde gedacht im moralischen Sinn. Oh ja, Herr, du kennst meine Verfehlung, du weißt, wo ich... Und das sind auch wichtige Dinge, die ich wirklich ablegen muss. Aber das bedeutet auch Sünde im religiösen Sinn. Ja? Sünde bedeutet, und vielleicht ist das ein viel größeres Ding, Sünde bedeutet all die Dinge, die uns im religiösen Sinn vom Wahren abhalten. Vom Wahren abhalten. Und da gilt es wirklich, wir haben letzte Woche über die Gabe der Unterscheidung der Geister gesprochen. Das ist eine Sache, wir haben das sehr stark ausgelegt auf Dinge, die wo der Teufel versucht, uns wegzuholen vom Eigentlichen, aber ihr dürft zu Gott beten und dürft Gott sagen, Gott, gib mir diese Gabe zu unterscheiden, was echt ist und was unecht ist. Wo bediene ich nur meinen eigenen Dingen, meine eigene Anerkennung, meine Bedürfnissen? Wo ist der Glaube eigentlich nur eine egoistische Sache und wo geht es um dich? Wo geht es um dich? Und Gott wird das tun. Und es ist heilsam für uns. Und das bedeutet, wenn wir bereit sind, unser Leben reinzuhängen, bereit sind es zu verlieren, das heißt, bitte, hier lege ich mal alles hin, dann werden wir es gewinnen, dann wird Gott uns neue Dimensionen zeigen. Das ist der springende Punkt. Und der letzte Vers heißt es im Vers 2, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt jetzt nicht am Schluss, ah ja, wieder nur Jesus. Wenn du das denkst, dann hast du den Kern nicht verstanden, der Botschaft. Das heißt, ja, wir müssen nur an Jesus glauben. Nein, es geht einfach darum, dass das Substanzielle bestehen bleibt. Deshalb kommt Gott, der Vater, und sagt zu den Jüngern, das ist Jesus, mehr braucht ihr nicht. Ja, es kann alles andere weichen. Und du hast die ganze Substanz auch in dir drin, wenn du an Jesus glaubst. Du hast deinen Heiligen Geist in dir drin. Ja? Und du kannst sagen, Gott, ich tue das jetzt alles mal hinlegen. Und wir als überwiegend, vielleicht 70% irgendwo hier geistlich beeinflusst, was auch viele positive Dinge mit sich gebracht hat, aber in manchen Dingen haben wir hier eine falsche Brille auf. Und das muss der Heilige Geist outen in unserem Leben, dass wir die richtige Perspektive bekommen, dass wir die richtige Beziehung bekommen zu Jesus. Das ist mir echt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der besonders für uns wichtig ist. Und wisst ihr, was ein Effekt ist? Wenn wir da hinkommen als Gemeinde, ich und du, wir alle, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr so viel zu evangelisieren. Dann werden die Menschen draußen, die werden angesteckt werden davon. Wir wirken nicht mehr wie die Moralapostel, ja, sondern wir wirken wie Menschen, die echt sind, die authentisch sind, die einen Glauben mit Jesus leben, denen es um die wirkliche Sache geht, die halt eben genauso um die Gefahr wissen. Wir sind hier nicht im schützenden Hafen. Ja? Ich meine, wir sind ja jetzt erlöst. Ja? Und die draußen, das sind die Heiden. Wir haben genau den gleichen Kampf wie die da draußen. Ja? Wir haben genau den gleichen Kampf wie die Menschen da draußen. Das ist wichtig zu sehen. Tim Keller ist ein ziemlich bekannter Prediger, der eigentlich auch so in diese Richtung geht. Und das ist ziemlich revolutionierend, was dieser Mann von sich lässt. Er sagte, wir müssen eigentlich drei Wege lehren. Wir sagen immer, das ist der Weg, Jesus nachzufolgen. Also ich bin errettet. Und der andere Weg ist der Weg der Sünde. Ja? Und da werden all die Sachen aufgezählt. Er sagt, es gibt eigentlich drei Wege. Es gibt der eine Weg der Erlösung und es gibt zwei Wege in die falsche Richtung. Und der eine Weg in die falsche Richtung ist halt eben, dass ich ohne Gott lebe. Und der andere Weg ist, dass ich meine, mit Gott zu leben, aber lebe eigentlich genauso in meinen falschen Dingen drin. Merkst du? Das ist auch, die Leute ohne Gott haben ihre Götzen, ihre Dinge, an denen sie festhalten. Jeder sucht das. Aber wenn unsere Identität nicht in der Person Jesu ist, im Glauben. Du kannst das gut messen, wenn du in die Stille gehst. Was bedeutet Stille für dich, wenn du in die Stille gehst und versuchst, mit Gott zu reden? Ich glaube, da ist, wo es zum Punkt kommt. Wenn alles um dich weg ist, wenn der ganze Hype weg ist, ja, dass du weißt, ich bin jetzt hier mit Gott zusammen, ich rede mit Gott, ich rede mit Jesus, und da kann man das so fühlbar, so wirklich auch jetzt mal fühlbar machen, ja, weil es ist alles weg. Und ich sage, Jesus, hier stehe ich und ich oute mich. Ich stehe jetzt in deinem Licht. Lass uns das mal machen, wir beten mal zusammen. Steht mal auf da, dass wir das umsetzen können. Und wir möchten einfach das dann auch umsetzen, indem wir das noch in Form von zwei Liedern auch ausdrücken. Herr, mir ist das so ein Anliegen, dass wir das verstanden haben. Ich weiß, das ist eine eher eine schwierige Thematik, da reinzukommen, weil das spricht etwas an, was ja eigentlich gut ist an sich. Es ist gut, dass wir ein gutes moralisches Leben führen. Es ist gut, dass wir Gottesdienst feiern. Es ist gut, dass wir Bibel lesen, dass wir beten und all diese Dinge tun. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du hier dein Werk tust, dass du uns hier überführst. Zeig du auf durch deinen Heiligen Geist mir und jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum drin ist. Zeig du auf, was unecht ist. Zeig du uns auf, wo wir wie die Jünger sind, die dir nachfolgten und dir doch nicht nachfolgten. Die dich als Herrn, als Jesus verehrten, aber doch ihr eigenes Ding machen wollten. Hilf uns, dir nachzufolgen. Jesus, hier hast du mein Herz. Hier hast du mein Herz. Mach es neu in dir. Ich bitte dich, so wie Luther das ausgedrückt hat. Herr, mach das. Ich möchte, dass mein Herz nur an dir hanget. Es soll nicht an anderen Dingen hangen. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die dir wirklich nachfolgt. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die eine gewisse Atmosphäre hat und deshalb meint, dass du da wärst. Oder ich sage sogar, es ist nicht damit getan, dass ich hier Vers für Vers durch die Bibel lehre und dass wir deswegen besser und heiliger sind wie die anderen, die das erleben, nicht machen. Auch das kann zum Götzen werden, wenn wir das tun um der Sache willen. Und das wollen wir nicht, Herr. Wir lehren durch die Bibel, weil wir wissen, du offenbarst dich in deinem Wort, weil wir wollen, dass wir an der Substanz dranbleiben. Und Herr, ich bitte dich für uns als City Chapel, dass du uns auch als Gemeindeleitung Dinge aufzeigst, die nicht echt sind. Dass du auch uns das zeigst, mir als Pastor, uns als Gemeinde, als Älteste, als Diakone, als Leiter und als jedes einzelne Gemeindeglied. Halleluja. Sing dir nochmal das Lied When the Music Fades, das ist super. Lass uns dieses Lied ganz bewusst singen, als Gebet. Es ist so stark. Wenn du kein Englisch verstehst, lest den Untertitel und stimm damit ein.
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into